Hi, mein Name ist Thomas Foster und unser heutiger Gast produzierte NSYNC, Kylie Minogue, Eros Ramazzotti, No Angels, Xavier Naidoo und viele andere. Angefangen hat er als Sänger und hatte einen ersten Hit als Steve Hall und arbeitete dann an der Seite von Michael Cretu und Frank Farian. Heute ist er bei uns und ich bin schon unglaublich gespannt auf das, was er uns erzählen wird. Herzlich willkommen, Peter Ries.
Hallo, lieber Thomas. Schön, bei dir in der Session hier zu sein. Ich freue mich sehr auf unser kleines Gespräch.
Ja, du sitzt ja gar nicht bei mir hier in Salzburg, sondern wo bist du zu Hause?
Jetzt in Wiesbaden. Also ich bin immer in Wiesbaden zu Hause und aktuell sind wir hier auch in Wiesbaden.
Ja, bei dir ist der DJ KC alias Kai Soffel, ein wunderbarer DJ-Produzent und wunderbarer Freund auch von mir. Ihr kennt euch ja auch ein bisschen besser, oder?
Also wir kennen uns wirklich schon ein paar Jahre. Wir haben ein paar Jahre viel Freude und Spaß auf dem Buckel, privat wie auch beruflich. Wir haben einige Projekte zusammen gemacht und privat sind wir Freunde.
Bevor wir so richtig loslegen, habe ich noch eine ganz spannende aktuelle Geschichte. Die meisten von euch werden Mutant kennen, und zwar als Webpage, wo man gratis sehr viele Samples, Audiofiles und Loops runterladen kann. Mutant arbeitet seit vielen Jahren an einem Plugin, dem Mutant Player. Und von dem ist aktuell die Beta-Version herausgekommen. Und wir suchen noch Leute, die uns helfen, also die Beta-Tester für Mutant sind und uns sagen, wie ihnen das Plugin gefällt. Mehr dazu werde ich am Ende dieses Podcasts erzählen. Wenn euch das Thema interessiert, findet ihr den Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Lieber Peter, bevor wir mal so richtig loslegen und in dein Leben hineintauchen und da möglichst viel drüber erfahren, gibt es zwischen dir und mir bereits eine kleine Connection. Ein bisschen kennen wir uns schon, denn wir hatten hier einen Praktikanten, der bei uns ein Praktikum gemacht hat. Und weil er so talentiert war in dem Praktikum, haben wir am Ende des Praktikums ihn angestellt. Also er war dann tatsächlich unser Mitarbeiter. Und irgendwann, nachdem er ein paar Jahre sehr gut bei uns mitgearbeitet hat, hat er gesagt, ich will ein bisschen mehr in die Welt hinaus, ich will mich noch weiterentwickeln. Ich gehe jetzt mal nach Frankfurt zu Peter Ries. Und zwar hieß derjenige Walter Meyer. Heute sitzt er in London, hat dort ein großes eigenes Studio, macht fette Soundtracks für Netflix, für Hollywood-Filme. Wie lange war der Walter bei dir?
Das ist ja echt ein Zufall, der Walter. Genau, wir hatten nämlich heute gerade, hatten wir gewhatsappt und er hatte schon gewusst, dass ich heute mit dir zugange bin. Und da fragte ich mich, wie kommt das jetzt? Aber du hast es ja gerade erwähnt. Also der Walter war vor 2 Jahrzehnten fast bei uns, eigentlich mehr beim Reinhard Besser. Das ist mein langjähriger Partner gewesen in Frankfurt. Und mit ihm hat er zusammengearbeitet. Nehmen wir an, es waren so 4, 5 Jahre.
Okay, ja, spannend. Ja, lustig, wie klein die Welt auch ist, der Musiker, der Musikproduzenten. Man trifft dann immer wieder dieselben Nasen letztendlich. Jetzt wollen wir aber mal ein bisschen schauen, wie denn das alles bei dir angefangen hat und sich entwickelt hat. Ist es überhaupt so richtig, was ich gesagt habe, dass so deine ersten Gehschritte hast du als Sänger gemacht, oder?
Richtig, also da hat's angefangen. Also ich war 16 Jahre alt, da war ich so auf einer Party bei Freunden, war ich quasi so ein Hobby-DJ. Da waren so 30 Gäste, also wirklich alles ganz privat, nichts professionell. Und unter den Gästen war damals auch so ein Hobby-Produzent. Und ich habe immer zu den Platten mitgesungen. Und dann fragte der mich, du hast eine schöne Stimme, hast nicht mal Lust im Studio irgendwas einzusingen? Ja, was sagt man mit 16? Oh ja, kann sie ja mal probieren. Und dann haben wir wirklich angefangen zusammenzuarbeiten. Dann gab es sogar einen Plattenvertrag. Damals noch, wie hieß die Plattenfirma? Teldec. Die Teldec. Daraus wurde später East West. Die gibt es jetzt auch nicht mehr. Ja, und so ist es seinen Weg gegangen. Dann gab es einige Bravo-Artikel, Pop-Rocky. Und das war der Anfang. Du hattest es vorhin schon erwähnt.
Aber weil du so schön sagst, Steve Hall.
Da hat er mal den Hall eingeschaltet. Genau, ja. Also das war eine Veröffentlichung, die ich gemacht habe. Das war einer meiner ersten Tracks, die ich auch komponiert hatte damals. Da war ich dann aber schon um die 20 rum. Und das war meine erste internationale VÖ. Da ist auch wirklich ein damaliger A&R von der Plattenfirma in Kanada auf mich, also auf die Single aufmerksam geworden. Und mit dem gab es dann auch wirklich einen guten Kontakt. Wir haben noch lange Jahre zusammengearbeitet, eigentlich bis heute. Und als es dann weiterging, ein Job bei Sandra, den ich dann auch 5 Jahre lang gemacht hatte, gab es auch den Kontakt zu Michael Cretu, war ja damals der Ehemann von Sandra und auch der Produzent. Und der fand diesen Song, den ich damals unter Steve Hall rausgebracht hatte, Heartbeat, so schön, dass er gesagt hat, den möchte ich covern mit Sandra. Und das waren so die ersten professionellen Schritte quasi ins Business.
Und hast du da auch dann schon ein bisschen mitproduziert oder wo ging dann, kam dann das Thema Musik produzieren in dein Leben?
Also die ersten Sachen, die ich als Sänger gemacht hatte, das war alles okay, aber ich habe schnell gemerkt, dass das nicht meine Welt ist. Also ich bin kein Mensch, der gerne oder unbedingt auf der Bühne stehen muss. Ich habe sehr schnell festgestellt, die Arbeit und das Leben nicht auf der Bühne, quasi hinter dem Mischpult und hinter dem Keyboard, gefällt mir viel besser. Und so bin ich dann recht schnell zu der Lebensüberzeugung gekommen, dass ich eigentlich lieber im Hintergrund arbeiten möchte, Songs schreiben möchte und produzieren. Und das habe ich immer gemacht ab dem circa 20. Lebensjahr, hat auch dann meinen Geschäftspartner kennengelernt, den Reinhard Besser. Und wir haben zusammen ein Studio eröffnet und noch ein zweites.
Das war ungefähr wann?
Das war so 1985 war das. Mhm. 1984, 1985.
Jetzt hat man ja damals noch nicht so wirklich einen Mac gehabt mit Ableton oder sowas drauf. Man hatte damals ganz andere Technik. Erzähl doch mal, wie habt ihr euch damals euer Studio eingerichtet?
Also die ersten Aufnahmen, die ich gemacht habe, das war mit einer 4-Spur-Teac. Ich glaube, die kennt überhaupt niemand mehr.
Natürlich.
Du kennst es. Aber sag's mal heute einem 20-jährigen Musiker, der sagt, was?
Das war doch so eine Halbzollmaschine, oder?
Ja, ja.
Viertel. What?
Viertel. Du Sparbrötchen.
Du, damals gab's nichts anderes Günstiges.
Stimmt, ja.
Und dann habe ich irgendwie in dem Studio, in dem ich damals gearbeitet hatte, das war jetzt kein richtiges Studio, da gab's eine Schlagzeugkabine, alles selbst gemacht, da stand ein Schlagzeug drin, oder man könnte es. Es sah zum mindestens aus wie ein Schlagzeug. Hat nicht ganz so toll geklungen wie heute. Dann gab es eine 12-seitige Gitarre und dann gab es einen Monophon-Synthesizer von Roland. Und da konnte man immer das Arpeggio einstellen. Damit konnte man das Tempo quasi... Genau, oder wenn du nur einen... Also ich habe dann immer auf die erste Spur, nachdem ich den Song auf dem Klavier fertig hatte, habe ich mir das Tempo überlegt. Habe die Geschwindigkeit des Arpeggiators von diesem Roland-Synth so eingestellt, dass es passt. Also immer so gong, 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 gong. Das war mein Timing. Das habe ich auf eine Spur gemacht.
Lustig, ja.
Auf die andere Spur habe ich dann Schlagzeug drauf gespielt. Immer im Kopf den Songablauf natürlich. Dann habe ich das wieder zusammen auf eine Spur gefahren. Dann habe ich eine Gitarre drauf gemacht. Und auf die letzte Spur habe ich dann Vocals, ein Demo-Gesang drauf gemacht. So war das früher.
Lustig, was wir alles mitgemacht haben an technischer Entwicklung, ist schon manchmal verrückt.
Ja, wir sind eine Generation, die eigentlich, glaube ich, also ich weiß gar nicht, wohin die Technik noch gehen kann. Also sie wird sicherlich noch irgendwo hingehen, aber das, was wir erlebt haben, also von der analogen Technik jetzt ins digitale Zeitalter.
Das ist schon ein gigantischer Schritt. Ich glaube, dass wir noch ein bisschen was miterleben werden, wenn Artificial Intelligence hier noch ins Spiel kommt. Erste kleine Gehversuche gibt's hier schon noch, aber da ist, glaube ich, noch viel möglich, wo man dann nur noch eine Taste drückt und fette Arrangements hat, keine Ahnung.
Du hast ja richtig, Peter hat ja richtig angefangen, du hast mal Orgel gespielt auch. Also ich rede hier von der Kirchenorgel, also nicht so eine Franz Lambert Gedächtnisorgel, sondern du hast wirklich mit 10.000 Pedalen und Pfeifen da drin. Also, da hast du mal mit angefangen, ne?
Also Kai und Thomas, wenn ihr ganz weit zurückgehen wollt,
dann gehen wir
mit Alter 12 Jahre. Da hatte meine Mutter die Idee, mein Sohn soll Klavier spielen.
War ein großes Klavier.
Und dann hat sie echt mir ein Klavier geschenkt. Also ich bin ihr heute sowas von dankbar, irgendwie sowas von dankbar, weil ich damals natürlich, ja, Klavier spielen, nee, lieber draußen mit Freunden Fußball. Und dann gab es noch eine Heimorgel, also die wirklich zwei Instrumente hatten wir zu Hause. Und dann habe ich auf einem privaten Konservatorium habe ich Harmonielehre, klassisches Klavier und Kirchenorgel gehabt. Was zur Folge hatte, dass ich bei meiner eigenen Konfirmation im zarten Alter von 14 auch Orgel spielen musste, ein Stück. Total aufgeregt. Das war eigentlich mein allererster Auftritt in der Kirche zu meiner eigenen Konfirmation. Mir haben die Füße geschlottert.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Ja, und so kam, also das ist so quasi die klassische Vorbildung und dann hat alles eigentlich darauf aufgebaut.
Sehr spannend. Und was waren jetzt so die ersten Erfolge, die du dann als Produzent hattest?
Also die ersten Erfolge waren in der Tat mit meinem Partner Reinhard Besser. Und zwar waren das Werbespots. Also wir haben wirklich mit Werbespots angefangen. Wir haben für unendlich viele Firmen Werbejingles produziert. Und das hat natürlich eine tolle Grundlage dargeboten, um darauf aufzubauen. Und einer der ersten Songs war wirklich dieses Heartbeat, was Sandra auch auf ihr Erfolgsalbum gebracht hatte. Und von da an ging es halt immer weiter und weiter.
Erzähl mal ein bisschen, was waren dann so die ersten Namen, wenn du sagst, ging weiter und weiter? Was waren da so die ersten Schritte, wo man gesagt hat, wow, jetzt habe ich diesen Chart-Erfolg oder so? Was waren so die ersten?
Also was wirklich recht interessant ist und witzig, also eine schöne Erinnerung auch für mich, als ich damals als Sänger noch gearbeitet hatte, gab es mal eine Tour mit Thomas Orner. Tommy Orner, das war ja damals ein Teenie-Idol. Und da war ein weiterer Künstler bei dieser Tour dabei, der Bernd Weidung. Thomas Anders.
Genau.
Und da haben wir uns also schon im jungen Alter, im zarten jungen Alter kennengelernt. Und als Sandra groß war, war auch Modern Talking groß. Und es gab eine Tour gemeinsam, Sandra und Modern Talking, durch Deutschland. Und da haben sich unsere Wege dann wieder gekreuzt und haben uns daran erinnert, weißt du noch, damals mit 16 haben wir uns ja kennengelernt. Und so ist der Kontakt dann wieder quasi aktiviert worden und totale Sympathie. Und nach dem ersten Bruch von Modern Talking mit dem Dieter hat der Thomas mich angesprochen, ob ich nicht Interesse hätte, mit ihm Songs für seine erste Soloarbeit zu schreiben.
Das war ungefähr wann?
Oh, da müsste ich jetzt nachgucken. Das war, ich glaube, in den 90ern.
Ja, und 98 hatten sie dann wieder angefangen, nämlich Modern Talking zu machen als 2.0. Ja. Da hatten sie diesen Eric Singleton dann dabei als Rapper, um die ganzen Dinge aufzupushen. Und genau in der Zeit muss es dann gewesen sein. Also 91 und 97 irgendwie.
Richtig. Und da gibt es auch eine wunderschöne Geschichte, weil die ich kurz erzählen kann. Wir haben also quasi einen Song zusammengeschrieben. Da habe ich den Mittelpart gesungen. Das war so 8 Takte, eine ganz hohe Stimme. Ich habe früher so eine ganz hohe Falsettostimme gehabt. Und die haben wir drin gelassen. Und dann hat quasi die Plattenfirma damals sich überlegt, wenn das deine erste Solo-Single ist, Thomas, dann brauchen wir einen richtig international renommierten Produzenten. Und dann haben sie den Gastatschen ausgewählt. Gastatschen ist bekannt dafür, dass er die ersten Elton John-Hits, Crocodile Rock und noch viele andere gemacht hat.
Der Song, glaube ich, auch, ne?
Genau, ich glaube, Your Song auch. Und der hat dann diese erste Single, also unsere gemeinsam geschriebene Nummer, auch produziert. Da war ich natürlich sehr stolz. Als der dann auch noch gesagt hat, wer singt denn diese hohe Stimme da? Die möchte ich hier in England im Studio haben. Und der Thomas mich angerufen hatte, Thomas, Peter, du musst nach England. Diese hohe Stimme möchte Gastatschen aufnehmen. War ich natürlich stolz wie Oscar. Und dann bin ich da ins Studio gefahren nach Kent. Es war ein Nebelmorgen.
Das, was man von England erwartet.
Genau, das, was man von England erwartet, die Tore, also wirklich so Eisentore, schwere Eisentore gehen auf. Ich komme auf einen Landsitz, denke, wo bin ich denn hier bei der Königin? Nein, es war das Studio von Alan Parsons. Und Herr Mr. Alan Parsons kam auch raus und hat mich begrüßt. Und hat gesagt, the guys are still sleeping. Also Thomas und Gast, die haben gestern lange gearbeitet. Du kannst dich gerne in mein Wohnzimmer sitzen. Da steht auch ein Klavier und da kannst du ein bisschen Klavier spielen, wenn du möchtest. Das war ein schönes Erlebnis. Also
so kann man begrüßt werden, ja?
Ja, also so. Und ich meine, ich bin absoluter John Lennon-Fan. Und wir wissen ja alle, wie viel Alan Parsons für und mit John Lennon gemacht hat.
Ja.
Also das war ein wunderschönes Erlebnis. So, ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift, aber das war so eine der nächsten Nummern nach Sandra. Mhm. Und dann kamen halt verschiedene Remix-Aufträge. Du hast im Intro gesagt, ich habe Kylie Minogue produziert. Das ist nicht ganz richtig. Ich habe geremixed. Also es gab da mal eine Anfrage aus England, ob ich nicht den deutschen Radiomix machen möchte. Und den habe ich gemacht. Und dann folgten noch viele andere Remixes.
Welche Nummer war das?
In My Arms oder Your Arms, ist auch schon
in Your Arms war das.
Ja,
genau. In Your Arms hieß die.
Genau.
Kai kennt dein Leben ja besser als du.
Ja, wir kennen uns ein paar Jahre. Wir haben schon viele Nächte verbracht. Ja,
und außerdem ist Kai DJ. Er kennt wirklich alles.
Er kennt ja das Zeug, ja.
Du, da gibt's echt, also ich bin, deswegen, es gibt noch einen Grund, warum ich ein schlechter Live-Musiker wäre. Wenn ich meine, ich komponiere eigene Songs, ja? Die produziere ich fertig. Sobald sie fertig sind und du fragst mich morgen, Thomas, spiel doch mal den Song von vor 3 Tagen, den du da komponiert hast. Meinst du, jetzt weiß ich noch, was ich da gespielt habe? Ich muss das alles lernen. Ich bewundere Live-Musiker, die im Text sich behalten können.
Also das, glaube ich, das ist meine Gabe. Da wollten sie mich damals sogar schon deswegen zu Wetten, das schicken. Das ist kein Schatz. Aber echt? Mal zurückzukommen. Ja, die waren da wirklich drauf und dran. Aber ich habe mich da mit Händen und Füßen gewehrt. Beim Peter gibt es einen wichtigen Satz, den ich über Peter einfach mal sagen kann. Ich glaube, das zelebriert es wieder. Der Peter hat bei mir einen Spitznamen. Erstmal, privat rufe ich nun mal Peter Pan. Das mache ich einfach gern. Unbeschwert halt. Peter ist ein sehr locker, ein sehr bodenständiger Mensch, aber im Studio hat er für mich schon immer seinen Spitznamen und den hat er bekommen, weil meinen Erfolg, den ich heute feiern darf, den habe ich Peter zu verdanken. Alles das, was ich heute bin, ist Peter Ries in mir. Der hat mir alles Nötige beigebracht, er hat mich an die Hand genommen, er hat mich in die Produktion richtig eingeführt, hat mir meine Fehler aufgezeigt und das ist neben unserer Freundschaft etwas, das, was du auch gerade heute machst, Thomas, oder was wir inzwischen gemeinsam machen, jungen Leuten was versuchen beizubringen. Das hat Peter mit mir gemacht. Und Peter hat von mir einen Spitznamen. Mr. Magic 10 Fingers.
Wieso das? Wieso Mr. Magic 10 Fingers?
Es ist Magie, wenn er Klavier spielt, ob das bei mir zu Hause ist, wenn wir bei uns zu Hause sind, ob er hier spielt, er hat selber auch ein Klavier hier bei sich stehen, hier in Wiesbaden, oder einfach nur mal anfängt, um was zu machen. Viele Leute werden den Song noch kennen, den ich mit Peter Ries produziert habe, Home. Da haben wir von Händel eine 6/8-Nummer umgeschrieben im 4/4 und haben auch damals die Freigabe bekommen mit der... Das darf man erzählen, das war lustig, oder?
Ja.
Das war lustig. Also wir haben bei der GEMA München angerufen, haben gesagt, Leute, wir wollen Händel machen, das und das Stück. Da sagt er im Telefon, Moment, ich muss gucken. Ja, da gibt's ein Problem. Sag ich, welches Problem? Dürfen wir es nicht machen? Doch, sie dürfen es machen, aber auf ihre Produktion schreiben sie drauf, Komponist, Ries, Soffel, Händel. Ja, das werde ich nie vergessen, wie wir das und darauf hingewiesen haben, weil wir es ja umgeschrieben haben. Und wenn du 8 Stunden mit Peter bei dieser Produktion im Studio sitzt und dann Peter sein East-West rausholt und Hans Zimmer und alles, was es an Orchester-Sounds gibt, Peter hat alles. Alle Hallgeräte, er macht sehr viel Filmmusik, aber da werdet ihr später drauf kommen, dann ist er einfach in seiner eigenen Welt. Dann sitze ich manchmal einfach nur ehrfürchtig hinten dran und höre wirklich zu, was da passiert, was er spielt. Und wir haben 8 Stunden lang für diese Nummer, für Home, für diese DJ KC-Single, haben wir 8 Stunden lang nur Orchester eingespielt. Alles, wow. Von der kleinsten Oboe über 8 Stunden lang. Ganz konzentriert. Wir sind nur aufgestanden, Kaffee geholt, Zigarette geraucht und sofort wieder ins Studio. Dieses Erlebnis werde ich in meinem Leben niemals, niemals vergessen.
Ja, spannend.
Mensch, der Kai. Also ich muss mal eins dazu sagen. Also das klang jetzt eben so, als hätte ich dir alles beigebracht. Das ist, hallo, wir alle haben ein Talent. Und manchmal brauchen wir jemanden, oder es ist schön, manchmal jemanden zu haben, der einem sagt, da in diesem Talent, geh mal ein bisschen mehr nach rechts oder mehr nach links, aber ohne dass das Talent vorhanden ist, kannst du auch nichts machen. Also ja. Kai ist ein total talentierter Mensch und das Einzige, was ich vielleicht gemacht habe, dass ich erkannt habe, in welche Richtung man da vielleicht noch ein bisschen anstoßen kann. Aber gemacht hast du es, Kai.
Ja, aber ich habe einen Mentor gehabt. Und so wie viele Menschen uns jetzt auch mit Thomas gerade sehen als Mentor, weil wir Leuten auch eine Chance geben oder ein Gehör geben für ihre Sachen, die vielleicht einfach sonst immer in der Schublade liegen bleiben. Und ehrlich gesagt, mich macht das glücklich, das, was wir machen. Wenn wir auf Twitch abends produzieren zusammen mit den Leuten, unser dritter Produzent ist unser Publikum. Das ist eine tolle Geschichte, oder Thomas?
Ich liebe das, das ist großartig. Ich liebe es auch, Leuten was weiterzugeben, das ist fantastisch. Und ich glaube, ja, das Grundtalent Weil sonst wären ja alle, die jemals bei mir ein Praktikum gemacht haben, heute irgendwie Superproduzenten. Dem ist nicht so. Der eine geht hier weg und explodiert quasi danach und hat jetzt sein eigenes Studio in London. Und da gibt es noch ein paar andere Beispiele neben dem Walter Mayer, die tolle Erfolge haben. Aber andere gehen hier weg und es passiert gar nichts. Und die haben einfach nicht das Talent und da ist gar nichts da, um es weiterzuentwickeln. Also das Grundding muss schon in einem selber drinstecken. Und man kann, wie du richtig sagst, den an der Hand nehmen, schauen, wo kann man ihn supporten und weiterbringen. Und kann hier sicher einen wichtigen Part einnehmen, aber das Grundding muss schon mal da sein.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, Thomas.
Gut, genau so ist es. Dann nach meinem kleinen Monolog gebe ich aber die Stimme gerne wieder an dich ab. Da steht nämlich auch NSYNC so auf, wenn man so ein bisschen rumgoogelt, was du schon alles so gemacht hast. Die fand ich ja extrem geil immer produziert. Was war denn so deine Geschichte mit NSYNC?
Also ich habe für NSYNC gar nicht so viel gemacht. Das sind zwei Songs, aber es war eine sehr, sehr schöne und intensive Zusammenarbeit. Ich habe einmal, damals einen Track für das NSYNC Weihnachtsalbum komponiert, mit Charlemagne zusammen und auch dann produziert. Das ist auch eine schöne Geschichte, weil es sollte eigentlich ein anderer Produzent machen, der dann aber verhindert war. Und ich hatte ein Demo gemacht, hatte das Demo quasi dem A&A Vince DiGiorgio nach Amerika geschickt. Es war mitten im Sommer übrigens. Also eine Weihnachtsnummer im Sommer schreiben, das macht auch
völlig normal. Kenne ich gut. Nachdem wir Jingles für Radiostationen produzieren, sitzen wir immer im Hochsommer da, machen die Weihnachtsjingles und dann sitzen wir im Winter da mit Caberinha und produzieren die Sommerjingles.
Genau, ganz klar. Immer etwas time ahead.
Bei 30 Grad Glühwein trinken ist schon echt eine Nummer.
Absolut richtig.
Aber die witzige Geschichte dann zu der Produktion für NSYNC war, dass ich quasi das Demo, es war wirklich ganz raff gewesen. Ganz wenig Spuren. Und dann kam der Anruf aus Amerika: Peter, kannst du es auch produzieren? Und sagte ich, sehr gerne. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt mache ich es richtig. Und dann kam gleich aus Amerika: Nein, 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 nein. The guys and the management, they want your demo. Don't change it. Ändern nichts an diesem Demo. Da habe ich aber gesagt, Vince, das ist ein Demo, das ist doch noch gar nicht ausproduziert. Na ja, aber genau das wollen sie. Genau das wollen wir.
Das reduziert.
Ja, das war für mich auch eine große Lehre, weil manchmal ist einfach viel weniger viel mehr.
Absolut. Und oft hat man nicht den Mut, weil man will was Tolles machen. Also was macht man? Man macht noch mehr Spuren. Und gerade der Mut, es zu reduzieren, ist manchmal der Schlüssel, ja.
Stimmt. Und bei NSYNC war da auch Peter so gewesen. War das nicht die NSYNC-Nummer auch, die überall im Flieger lief?
Nee, das war eine andere Nummer.
War auch eine Weihnachtsnummer.
Das ist auch eine Weihnachtsnummer gewesen. Aber dieses Erlebnis, ein Demo auf einer internationalen amerikanischen VÖ zu haben, hat mir gezeigt, okay, wir Musiker müssen nicht immer jedes 16. ausfüllen. Manchmal ist wirklich etwas weniger echt mehr.
Schön gesagt. Jetzt machen wir mal einen Sprung, nochmal ein schönes Stück nach vorne. Da kamen ein paar Mädels auf dich quasi zu. Wahrscheinlich kamen keine hübschen Mädels auf dich zu, sondern eher ein fetter A&R oder so in der Praxis, denke ich mal. No Angels. Wie kam es dazu und was hast du mit denen so gemacht?
So.
Produktionstechnisch.
Also, wenn ich das jetzt so erzähle, dann klingt das vielleicht ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, aber eigentlich alle Geschichten und Erlebnisse, die ich jetzt hier so erzähle, die greifen ineinander über wie ein Zahnrad. Mhm. Also durch den Kontakt zu NSYNC und die Arbeit mit amerikanischen Plattenfirmen lernte ich auch damals einen Menschen kennen, mit dem ich heute noch befreundet bin, das ist der Heinz Henn, der war damals der BMG Vice President Marketing und der war sehr begeistert für eine Idee, die ich damals hatte. Und der kam irgendwann mal mit dem Angebot zu mir, ob ich Interesse hätte, an einem neuen Casting-TV-Projekt zu arbeiten. Und No Angels war ja wirklich das allererste dieser Art. Keiner hatte Erfahrung mit Casting, also Casting-Projekten und auch schon gar nicht mit Casting-Bands. Es war ein total jungfräuliches Gebiet und ich hatte gesagt, ja, habe ich Interesse, dann sagte er, dann mache ich dir einen Kontakt. Und dieser Kontakt war natürlich Richtung Management der damaligen Band, die noch nicht No Angels hieß, sondern sie hatten noch überhaupt keinen Namen. Es war die Popstars-Band. Und da habe ich dann quasi Kontakt aufgenommen und so kam es zu einem ersten Song, der auch direkt quasi für die Mädchen genommen worden ist. Das ist der Song And When the Angels Sing. Und dadurch intensivierte sich dann auch die Zusammenarbeit.
Das heißt, du hast auch mit den Mädels tatsächlich gearbeitet oder du hast mir die Nummern geschrieben, Playbacks gemacht?
Nein, also wir haben richtig zusammengearbeitet. Die Nummern sind in Wiesbaden und Frankfurt komponiert und ich habe das Demo gemacht. Und dann sind wir für das erste Album, damals war Thorsten Brötzmann auch noch mit an Bord. Also Thorsten Brötzmann hat 6 Songs vom ersten Album Elements gemacht und ich weitere 6. Und wir sind beide nach München gereist ins, hier ist das Studio, das Red Rooster Studio war das, glaube ich, gewesen. Und haben mit unseren Backings, die wir jeweils in den eigenen Studios hergestellt haben, haben wir dann die Gesänge mit den Mädchen aufgenommen. Und damals kannte sie noch keiner. Also sie waren noch vollkommen
jungfräulich.
Jungfräulich und es hat total viel Spaß gemacht. Also es war wirklich eine schöne Zusammenarbeit.
Ja, ich wollte gerade fragen, wie war die Zusammenarbeit? Weil die sind ja dann letztendlich alles keine routinierten Profis gewesen, sondern die kamen ja quasi, wurden entdeckt als Nobodies und sind dann das erste Mal im Studio, sind wahrscheinlich ein bisschen aufgedreht, nervös. Wie war das so? Erzähl ein bisschen.
Also du hast es gerade richtig beschrieben, also sehr jung, sehr jungfräulich, aber dadurch auch eine totale Frische. Du hast auf der einen Seite gewusst, da kommen Mädchen, die sind talentiert. Die können singen, die haben ein Casting durchlaufen und wir wussten schon, das sind Stimmen, die können was. Und die Kombination aus Können und aber der Frische, nicht aus dem Geschäft zu sein, nicht diese Routine mitzubringen, das war ein schönes Erlebnis. Das war ein sehr harmonisches, liebevolles Zusammenarbeiten.
Und vor allen Dingen, No Angels hatten etwas, was dann später auch ganz vermehrt kam. Und da warst du auch so ein bisschen mit federführend, der Dreisatz-Chorgesang.
Ich meine, das liegt auf der Hand. Wenn du 5 Damen hast, die zusammen singen sollen, dann musst du dir was einfallen lassen. Und ich liebe das Arrangement von Chorsätzen. Und das konnte ich quasi dann auch voll ausleben. Und klar, du hast immer die Solostimmen und dann konntest du natürlich wirklich wunderschöne Chor-Arrangements auch machen.
Aber das waren auch die Hits. Also das war wirklich dieser Erfolg, weil diese Hooklines, die gingen ja sofort ins Ohr. Und du wusstest nach dem zweiten Hit von den No Angels, wenn was von den No Angels im Radio kam, in der Strophe, hast du vielleicht noch gerätselt, weil auch Peter immer wieder irgendwie Ideen hatte für neue Sounds. Aber sobald wie die Hookline kam und dieser Dreisatz-Chorgesang kam, dann wusstest du genau, das sind die No Angels.
Ja, das muss man aber auch machen. Also das hat auch jeder Produzent, prägnant, der mit den No Angels gearbeitet hat, der hat es auch sofort erkannt. Also es bietet sich ja an, quasi mit mehreren Stimmen dann einen schönen Dreisatz zu erzeugen.
Lieber Peter, jetzt machen wir mal einen Sprung in die Jetztzeit. Ich habe natürlich alles, was ich so gefunden habe, irgendwo im Internet ergoogelt und habe jetzt nicht so viel gefunden, was so aktuell so alles passiert. Erzähl mal, was arbeitest du gerade an irgendetwas?
Ja, ich arbeite sehr viel. Jeden Tag, manchmal schon ab 5 Uhr morgens.
Wirklich? Bist du ein Frühaufsteher?
Sagen wir mal so, ich bin zum Frühaufsteher geworden. Also früher war ich eher der Nachtarbeiter. Aber mittlerweile, ich weiß nicht, womit das was zu tun hat, aber ich liebe den Morgen. Ich glaube, Kai, das geht dir genauso.
Ja? Ganz genauso. Morgens früh ist 5:30, 6 hoch.
Ist bei mir genauso. Ich war früher immer am Abend und alles war am Abend und morgens ging gar nicht. Hat sich komplett geändert. Ich kann gar nicht lang schlafen.
Das geht also nicht. Dann wissen wir 3 ja, von was wir sprechen. Also morgens, du bist ungestört. Du hast einfach komplette Ruhe. Und selbst wenn du mal rausgehst, also ich habe hier, wenn ich aus meinem Studio rausgehe, habe ich sofort die Terrasse und dann ist direkt in Wiesbaden. Und dann ist die Stadt einfach nur noch ruhig, richtig ruhig. Und das ist das ist Balsam für die Seele.
Ja.
Ja, so habe ich meinen Teil so habe ich quasi meinen Tag eingeteilt in verschiedene Bereiche. Morgens, ganz früh morgens arbeite ich an meinen eigenen Projekten. Da kann ich gleich noch was zu erzählen. Und dann quasi so ab 10, 11 Uhr geht es dann quasi an Aufträge oder an andere Arbeiten, die halt anliegen. Ich habe mich, also den Namen Peter Ries kennt man hauptsächlich von der Popmusik. Da ich aber von dem Klavier herkomme, habe ich irgendwie seit circa 3 Jahren, glaube ich, Kai Gerg.
Hast du angefangen.
Ja, genau. Ich bin einfach back to the roots gegangen und ich habe die Liebe neu entdeckt oder wiederentdeckt zu der Klassik. Aber nicht zu der Klassik, wie man sie kennt, sondern zu der Neoklassik, also Neoclassical. Das ist auch Pianomusik und das verbinde ich unheimlich gern mit Soundscapes, also mit quasi mit Synthesizer, Wellenform, Pads. Und das ist quasi so eine Leidenschaft von mir geworden, an der ich seit 3 Jahren arbeite und bin total happy, dass letztes Jahr irgendwie Apple Music auf mich aufmerksam geworden sind. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Und ich quasi seit September 2020 mit meiner Klaviermusik immer wieder auf irgendwelchen wunderschönen Apple Music Playlisten auftauche.
Oh, wie cool. Ich habe kurz, wie ich dich gegoogelt habe, bin ich auch auf einen YouTube-Channel namens Peter Ries gestoßen. Ja. Das bist auch du, oder? Und da habe ich so ein bisschen ein paar Videos reingeschalten und das sind alles genauso, wie du es gerade beschrieben hast, so wunderschöne, sphärische, aber geil produziert, tolle Sachen.
Vielen Dank.
Das sind so dein eigenes Projekt quasi.
Genau. Und auch Saint of Sin, ja, muss man auch sagen. Die Kunstform war auch sehr viele Jahre bei dir sehr dominant und da haben wir auch ganz viele Dinge gemeinsam gemacht.
Richtig, Kai. Ja, also es gibt für mich absolut ein Leben neben der Popmusik. Nicht nach, weil ich mach's immer noch, sondern neben der Popmusik. Und dieses Leben ist ein sehr musikalisch reduziertes. Also ich stehe auf reduzierte Klänge, so wie du es auch gerade gesagt hast, Thomas. Also ganz, ganz intime Musik. Und dazu gehört teilweise auch Saint of Sin. Da ist es ein bisschen sphärischer. Aber bei meiner eigenen Klaviermusik, was ich auf jeden Fall weiter vorantreiben möchte und mich auch total freue, dass jetzt auch Anfang des Jahres quasi Buddha Bar aus Paris mich angeschrieben hatte und eine Anfrage quasi hatten für einen meiner Klaviertitel und jetzt vor 2 Wochen gerade wieder für die Sommer Lounge. Also zeigt mir auch, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass es Menschen gibt, die diese Musik, diese ganz reduzierte Piano Soundscapes, möchte ich es mal nennen, wirklich ans Herz geht.
Das will ich meine, wir reden nicht von irgendwas. Buddha Bar und Café del Mar sind die größten weltweit im Bereich Chill und, ja, und diese Chill-Sachen. Also da gibt's nichts Größeres wie Buddha Bar und Café del Mar. Das ist in dieser Musikrichtung, das ist ein Ritterschlag.
Ja, also ich war auch total stolz irgendwie, weil eine Anfrage zu bekommen quasi von diesem wunderschönen Label aus Paris. Ich frage mich immer noch, wie sie auf mich gekommen sind. Also Spotify hat mich leider...
Weil du einfach gut bist.
Dankeschön, Dankeschön.
Ja, ihr solltet mal kurz auf YouTube gehen, dort nach Peter Ries, R-I-E-S, Peter Ries suchen. Dann findet ihr seinen Channel und da findet ihr diese wunderbare Musik, die man
auch... Ja, auch im Spotify, lieber Thomas. Spotify hat der Peter auch einen Kanal und da sind auch seine ganzen Alben drin. Dann seht ihr, wenn ihr unter den Künstler Peter Ries schaut, den könnt ihr auch gern folgen und abonnieren. Und da gibt's ganz viele Playlisten und viele Alben. Da gibt es Saint of Sin, über was wir gerade gesprochen haben. Da gibt es aber Peter Ries mit diesen Piano-Sachen, mit dieser wunderschönen, gefühlvollen Musik. Und da gibt es auch die Peter Ries Pop-Sachen, die wir zum Beispiel auch zusammen gemacht haben als The Force. Oder da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Also Leute, da könnt ihr euch stundenlang durchhören.
Ich mache euch natürlich einen Link sowohl zum Spotify-Channel wie zum YouTube-Channel in die Beschreibung dieses Podcasts. Jetzt gibt es natürlich noch eine Frage, lieber Peter, die mich brennend interessiert, nämlich: Wie du arbeitest, mit welcher Software, mit welchen Programmen, mit welchen Plugins. Diese Frage ist so spannend, dass wir sie uns fürs nächste Mal aufheben. Ich danke dir vielmals für dieses tolle Interview, Peter.
Sehr gerne, Thomas.
Auch danke, lieber Kai. Ohne dich wäre das heute nicht möglich gewesen. Ja, also wenn man so zuschaut und zuhört, was der Peter so erzählt, glaube ich, merkt man eines: Man sollte in seinem Leben als Musikproduzent immer kreativ bleiben. Danke fürs Dabeisein. In 2 Wochen geht's weiter.
Tschüss.
Tschüss.
Wie schon angekündigt, wollte ich euch jetzt noch ein paar Informationen geben zum neuen Mutant Player. Ja, die Firma Mutant, wo ich selber ein Teil davon bin, hat lange gearbeitet, um ein neues Plugin herauszubringen, den Mutant Player. Der Mutant Player ist in vielerlei Hinsicht sehr besonders. Zum einen liegen alle Sounds in der Cloud. Das heißt, wann immer ihr ihn öffnet, könnte es bereits neue Sounds geben, die es am Vortag noch nicht gab, die sich ganz an aktuellen Chart-Tracks orientieren oder an aktuellen Club-Tracks orientieren. Und zum anderen kommen alle Sounds mit MIDI-Files. Das heißt, ihr könnt auch MIDI-Files aus dem Plugin in euer Arrangement reinziehen und mit diesen MIDI-Files weiterarbeiten. Was aber wirklich das absolute Highlight an diesem Plugin ist, das es so noch nicht gab, sind die Kits. Was ist ein Kit? Das ist ein komplettes Arrangement. Ihr findet also in unterschiedlichen Musikstilen Techno, House, Drum and Bass komplette Kits, also komplette Arrangements, wo ihr mit einem Doppelklick das gesamte, alle Instrumente, die ihr aus diesem Arrangement sind, laden könnt. Und ihr könnt auch die MIDI-Files dazu in eure DAW, in Cubase, in Logic, in Ableton hineinziehen und damit arbeiten. Das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Plugin, das viele Dinge macht, die ihr so noch nicht gesehen habt. Und das gibt es im Moment nur als Beta-Version. Wenn ihr also Lust habt, das kostenfrei zu testen, Beta-Tester zu sein und damit auch ein cooles Plugin zu haben, das ihr für eure Produktion natürlich auch ab jetzt nutzen könnt, dann folgt dem Link in der Beschreibung dieses Podcasts und ihr werdet Beta-Tester für den Mutant Player. Ich freue mich extrem auf euer Feedback. Danke fürs Zuhören. Cheers!